Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Es bricht immer ganz unerwartet in ein Leben ein. Und es teilt Zeit in ein Vorher und in ein Nachher. Das Leben nachher ist nie mehr so, wie es vorher war. Und meistens ist es ein grosses Unglück, das das Trauma auslöst. Das Trauma als Verletzung von der Seele, von der Psyche, vom ganzen Körper. In der heutigen Sendung «Doppelpunkt» porträtieren wir drei ganz besondere Frauen, die einen Wahnsinns-Schicksalsschlag erlebt haben. Christine Giblier hat vor 7 Jahren ihre Tochter und ihre beiden Grosskinder verloren. Umgebracht hat sie den Schwiegersohn. Die Lebensfreude zurückgewonnen hat sie unter anderem durch einen kleinen Hund. Sandra Christen, sie ist fast 25 Jahre lang von ihrem Vater missbraucht und belagert worden. Auch sie muss mit dem Trauma leben und auch sie sieht Licht am Ende eines ganz, ganz langen Tunnels. Vor 13 Jahren hat der Lehrermord von St. Gallen die Öffentlichkeit erschüttert und schweizweit für Schlagzeilen gesorgt. Die Witwe hat ein Buch über ihren langen Weg zurück ins Leben geschrieben. Das Leben mit dem Trauma, die Geschichte von drei ganz besonderen Frauen im Doppelpunkt von der Christine Schultes.
Januar 1999. Den ganzen Morgen über bastelten und malten die Kinder Engel. Ich war unruhig und fühlte mich benommen. Um 10 rief ich in der Schule an. Ich musste unbedingt mit Paul sprechen. Man sagte mir, er könne nicht ans Telefon kommen. Zu diesem Zeitpunkt war sein Körper schon seit einer Viertelstunde von mehreren Kugeln durchsiebt.
Heute Morgen, 09:45, ging bei uns in der Einsatzzentrale die telefonische Meldung aus dem Schulhaus Engelwies ein, wonach es in einem Besprechungszimmer dieses Schulhauses zu einer Schießerei gekommen sei. Und die Erkenntnisse vor Ort haben sofort den Hinweis auf ein Gewaltverbrechen gegeben.
Die ersten Erkenntnisse am Tatort, der 36-jährige Lehrer Spirig Paul, wurde von mehreren Schüssen aus nächster Nähe getroffen. Der Täter hat danach die Flucht aus dem Besprechungszimmer durch das Fenster ergriffen.
Dass er nie wieder zu sprechen sein würde, teilten mir jene drei Beamten um die Mittagszeit mit. Was hätte ich sie erwartet, war ich ihnen entgegengegangen. Ich wusste, dass sie mir etwas zu sagen hatten. Was passiert sei, ob er verletzt sei, fragte ich. Schlimmer sei es, viel schlimmer, erwiderten sie. Er sei ermordet worden. In diesem Moment, als alles, was einst gewesen war, zusammenbrach, nahm etwas anderes in meinem Innern mein Leben in die Hand. Ich informierte die Kinder. Dann atmete es mich durch die Trümmer. Auf unser Drängen hin brachte man Paul nach Hause. Das weiße, bis zum Hals zugeknöpfte Totenhemd passte ihm nicht wirklich. Und als erstes musste ich ihm seine Frisur etwas aufbessern. Hatte man seine dunklen Locken doch einfach flach nach hinten gekämmt, das war nicht er. Deshalb verwuschelte ich seine Haarpracht mit beiden Händen, damit er wieder er selbst war. Gott sei Dank war Paul wieder da. Aber er war tot. So wachte ich nächtelang an Pauls Totenbett. Unser Baby strampelte in meinem Bauch um das Leben und Paul lag tot in seinem Sarg. Leben und Tod, so nah beieinander. Wie früher, als er noch lebte, sprach ich mit Paul über alles. Uns störte es nicht, dass jemand von uns tot war.
«13 Jahre ist es her, dass der Det Getschei, ein Mann aus dem Kosovo, den Lehrer von seiner Tochter, der Paul Spirig, verschossen hat. Der damals 36-jährige Lehrer hat der Schülerin helfen, weil sie von ihrem Vater missbraucht worden ist. Kurz vor dem Gerichtsprozess hat sich der Mörder dann das Leben genommen. Janine Spierig, die Frau vom umgebrachten Lehrer Paul Spierig, hat all die Jahre geschwiegen und sich vor allem um ihre drei kleinen Kinder gekümmert. Das dritte, ein Sohn, ist erst nach dem Mord auf die Welt gekommen, hat also seinen Vater gar nie kennengelernt. Janine Spierig und ihre Familie sind verletzt worden. Die Verletzung heisst Trauma. Und ein Pflaster, das man einfach so draufkleben könnte, gibt es nicht. Janine Spierig redet wenig über das, was passiert ist. Sie hat es aufgeschrieben.
Nebst all den existenziellen Gesprächen, Schwangerschaftsuntersuchungen, Schreien und Schmerzensausbrüchen gab es auch Helles und Tröstendes. Immer wieder ließen wir uns berühren durch das sängerische Talent meiner damals dreijährigen Tochter, die ihren ganzen Schmerz draußen auf der Schaukel aus voller Kehle singend zu Papa in den Himmel hinaufschrie. Während sie das Unfassbare auf diese Weise zu verarbeiten versuchte, bewunderten wir die Kunstwerke meiner anderen Tochter, die für Papa die schönsten Engel malte, Telefone und Computer bastelte, um mit ihm in Kontakt zu sein. Meine Trauer blieb die meine. Die Kinder wollte ich damit nicht belasten. Und geschah es trotzdem, dass das Schreckliche mich überwältigte, dann war wie durch Zauber eine gute Fee da, die ihren wundersamen, silbergoldenen Sternenstaub in die Schwere der Situation rieseln ließ. Einmal, als ich meine Gefühle nicht unter Kontrolle hatte und trotz aller guten Vorsätze, die Kinder nicht mit meinem Schmerz zu belasten, weinen musste, halfen mir die Mädchen, indem sie mir verständnisvolle, tröstende Worte zuflüsterten, ihre sämtlichen Stofftiere holten und auf mich stapelten, mir den Nuki brachten und mich schließlich treuherzig fragten, wann es denn endlich wieder aufhöre, dieses Weinen.
Was ist das, ein Trauma? Was ist das, was nach einem Trauma kommt? Und wie heilt man denn die Wunde vom Trauma, wenn auch Stofftierberge nicht mehr helfen können? Hat jeder nach einem schlimmen Erlebnis ein Trauma? Der Psychiater und Trauma-Experte Marc Müret mit Praxis Zürich kümmert sich seit Jahren um Traumatisierte, hat unter anderem Kinder in Sri Lanka nach einem Tsunami betreut und weiss, dass die Welt nach einem Trauma von Grund auf erschüttert wird.
Das ist eine normale Reaktion nach einem anormalen Ereignis. Wenn ein Ereignis sprengt den Rahmen von was wir kennen oder was wir vertragen, reagiert der Körper und die Seele entweder sofort oder später mit verschiedenen Reaktionen. Die sind sehr bekannt. Die erste ist Aufregung. Man kann nicht schlafen, man ist sehr aufgeregt, man hat Angst, man will sich bewegen. Die zweite ist die Wiederholung. Das heißt, man geht immer wieder zu den Bildern, die kommen immer wieder, oder man erlebt es wirklich wieder, ja, wie Flashback zum Beispiel. Die dritte ist die Vermeidung. Man versucht nicht daran zu denken, man isoliert sich, will man niemanden treffen, keine Zeitung lesen. Und die vierte, eventuell, ist es Dissoziation. Das heißt, alles ist ein wenig komisch. Man hat das Gefühl, es ist wie in einem Traum oder wie in einem Film. Das sind die klassischen Reaktionen.
Auch der Bernd Frank hat täglich mit traumatisierten Menschen zu tun. Er ist der Leiter von der einzigen Traumastation in der Schweiz, der Klinik Waldeck im St. Gallischen Littenheid. Zu seinen Patienten gehören Leute, die zum Beispiel nach einem sexuellen Missbrauch traumatisiert sind. Oder Leute, die traumatisiert aus einem Kriegsland wie Afghanistan oder Irak kommen und unter sogenannten posttraumatischen Belastungsstörungen leiden. Er definiert das Trauma so.
Ein psychisches Trauma ist erstmal eine seelische Verletzung, wo ein Mensch eigentlich in einer sehr belastenden und ausweglosen Situation nicht mehr entrinnen kann.
Traumatisierte sind vielfach nervös, schreckhaft, gereizt, haben Wutausbrüche und Stimmungsschwankungen, Essstörungen, können sich schlecht konzentrieren, können nicht oder nur schlecht schlafen, flüchten in Alkohol oder andere Drogen, sind stark depressiv, sind suizidgefährdet. Doch nicht jeder ist nach einem schlimmen Ereignis automatisch traumatisiert, betont der Psychotraumatologe Bernd Frank.
Ob es zu einer komplexen Traumafolgestörung kommt, ist abhängig von Art, Schwere, Dauer und Intensität der traumatischen Erfahrung. Zweitens vom Bindungstyp. Das heißt, welche hat ein Mensch in seiner frühen Kindheit eine sichere, stabile Bezugsperson gehabt oder hat es nicht gehabt? Das nennt man sichere Bindung oder eine sehr unsichere Bindung. Drittens von den sogenannten Ressourcen. Das sind innere Kraftquellen, wie zum Beispiel Intelligenz, kontaktfreudiges Temperament und so weiter, also Kraftquellen oder jemand hat ein tolles Hobby. Und viertens von den protektiven Faktoren, das ist auf Deutsch Schutzfaktoren, zum Beispiel eine gute, stabile Beziehung, eine Familie, mit denen er drüber sprechen kann, gute Freunde, insgesamt könnte man sagen, gute soziale Bindungen.
Ein Trauma kann sogar weitergegeben werden, sagt Bernd Frank. Vor allem dann, wenn es nie richtig aufgeschafft worden ist. Besonders häufig begegnet ihm in diesem Zusammenhang Menschen, die sexuelle oder andere Formen von physischer Gewalt haben müssen erleben.
Wenn ein Kind, wenn es aufwächst, getröstet wird, das ist immer eine Frage, die ich meinen Patienten stelle, was lernt es dann? Dann lernt das Kind, wie es ist, getröstet zu werden, aber es lernt noch was, wie man tröstet. Wenn ein Kind geschlagen wird, dann lernt es, wie es ist, geschlagen zu werden, aber es lernt natürlich auch, wie man schlägt. Das bedeutet, Fachausdruck heißt Introjekt, auf Deutsch eine Verinnerlichung. Wenn jemand mal Opfer war, dann kann er später auch zum Täter werden. Und das ist der Hauptsatz für jeden Traumatherapeuten. In jedem Opfer steht der Täter schon bereit. Damit sage ich nicht, dass die traumatischen Erfahrungen in jedem Fall weitergegeben werden. Vielen Menschen wird das bewusst, die vermeiden das, bearbeiten das, geben das nicht weiter. Ich möchte nicht, dass es mein Kind so hart, wie ich es damals hatte. Aber in einigen Fällen werden die traumatischen Erfahrungen, wie zum Beispiel Gewalt, sexuelle Gewalt, physische Gewalt, werden weitergegeben. Und genau das nennt man transgenerationale Weitergabe der Traumatisierung.
Warum aber gibt ein Mensch, der selber ein Trauma hat müssen erleben, das Schlimme weiter? Warum misshandelt ein misshandelter Mensch wieder? Warum missbraucht ein missbrauchter Mensch wieder?
Das kann ein abgespaltener Persönlichkeitsanteil sein oder ein Teil abgespaltener. Er möchte das gar nicht, macht es aber plötzlich. Da sind wir dann bei den sogenannten dissoziativen Störungen. Das kann ein Persönlichkeitsanteil sein, in dem er erlebt hat, ich bin missbraucht worden. Er als normal funktionierende, anscheinend normal funktionierende Alltagsperson möchte das auf gar keinen Fall, macht das auch nicht. Und plötzlich kommt eine Situation, wo er es doch macht, gibt es genügende Beispiele. Und
wo das Mitleid fehlt, zum Beispiel mit dem Opfer, oder?
Da fehlt nicht nur das Mitleid, es fehlt auch das gesamte Verständnis in dem Moment für sich selbst. Der Patient hat nämlich das Gefühl, ich bin das gar nicht. Also es geschieht sozusagen depersonalisiert. Oder man könnte auch sagen, in einem dissoziativen Zustand macht er das dann und kann sich eventuell sogar nachher in Form einer Amnesie sogar nicht mehr daran erinnern.
Der Arzt Bernd Frank arbeitet mit ganz unterschiedlichen Methoden, um Traumatisierten zu helfen. Eine ist zum Beispiel die sogenannte Tresortechnik. Eine Technik, wo man sich etwas in Gedanken vorstellt und dann agiert.
Man stellt sich einen Tresor oder einen Safe vor und nimmt dann diese Bilder im Sinne des Wortes. Man nimmt sie, tut sie in den Tresor, verschließt sie, kommt das Bild wieder in den Tresor. Zweite Technik wäre die Ziehbrunnentechnik. Man gibt diese aufdrängenden Bilder, die belastenden Bilder in einen Eimer im Ziehbrunnen und lässt diesen Eimer dann 20 Meter runter, macht oben einen Knoten ins Seil und der darf nur gemeinsam mit den Therapeuten wieder hochgezogen werden. Also das ist auch in dem Sinne eine Aufmerksamkeitsumfokussierung oder sprich eine sehr, sehr intensive Distanzierungsübung. Es wird weggeschlossen. Man muss es natürlich üben.
Viele von den Patienten von Bernd Frank sind von schlimmen Albträumen plagt. Auch da gibt es Hilfe.
Albträume kann man behandeln, man nennt das die Albtraumbehandlung, nur dann, wenn die entsprechende Patientin den Inhalt weiß. Das passiert dann folgendermaßen, die Patientin erzählt den Albtraum und wir versuchen dann, wenn die Patientin den Albtraum erzählt hat, der belastenden Situation oder dem belastenden Albtraum einen besseren, günstigeren Ausgang zu geben.
Also man darf es noch träumen, diesen Albtraum, aber er hat einen anderen oder bekommt einen anderen Ausgang.
Das wird im Wachzustand nochmal erzählt und durchgegangen, selbstverständlich. Und im Tag bekommt er einen besseren Ausgang. Wenn man das aber öfters macht und die Patientin das vielleicht sogar auch, sagen wir mal, kunsttherapeutisch dann zeichnet, dann gewöhnen sich die neuronalen Netzwerke daran, sprich unsere Gehirn oder auch Seele, dass dann dieser Albtraum tatsächlich einen besseren Ausgang gibt. Natürlich geht das nicht gleich, man muss es auch üben. Immer wieder und irgendwann wird er dann mal schwächer. Kann aber auch sein, er bleibt. Also eine Garantie ist da nicht dabei.
Ganz schnell vor Ort, wenn der Albtraum noch ganz real da ist, ist der Franz Holderegger. Er ist Psychologe und Trauma-Experte bei der Krisenintervention Schweiz. Wenn ein schlimmes Unglück passiert, sei es ein schlimmer Verkehrsunfall mit Verletzten und Toten, ein Suizid oder der Tod von einem Kind, dann ist seine erste Hilfe gefragt.
Das Trauma kann dann passieren, wenn man in eine nicht mehr geht Situation gerät. Also nicht mehr geht heisst, es ist nicht mehr möglich, Flucht zu machen, es ist nicht mehr möglich, Kampf zu machen. Man ist in einer ausweglosen Situation und vor allem, es ist lebensbedrohlich. Also es wirkt lebensbedrohlich. Und ich rede immer dann von einem sogenannten Notfallprogramm. Das Notfallprogramm ist ja sehr hilfreich. Das heisst, es tut zum Beispiel Hormone ausschütten oder dass man dann zum Beispiel wirklich fähig ist, zu flüchten oder zu kämpfen. Aber es gibt auch die Situation, dass man dann erstarrt, wie einfriert, keine Bewegung mehr kann machen und dass dann die erste Schockreaktion, was als Notfallprogramm abläuft, hilft zu überleben. Das ist mal wichtig und das ist mal grundsätzlich mal noch nicht das Trauma, sondern das ist die Schockreaktion. Zu der Schockreaktion dazu kommt dann aber, wenn das Notfallprogramm nicht mehr kann runtergefahren werden. Das heisst, der hohe Stresspegel, der bleibt vorhanden, heisst das, dass man dann nicht mehr alltagsfähig ist. Man ist nicht fähig, können ganz normale, banale Alltagstätigkeiten können umsetzen. Und die häufigsten Reaktionen sind dann, dass die Seele oder die Psyche ewig die Situation wiederholt. Es gibt sogenannte Flashbacks. Die Bilder können sich mitführen. Es gibt Albträume. Es gibt eben die sogenannten Überreaktionen. Also das heisst, vegetativ ist dann das so, dass der Stresszustand nach wie vor spürbar ist. Man kann absolut in einer Überregung drin bleiben. Oder man kann somatisch reagieren mit Bauchweh, mit Kopfweh, dass man krank wird zum Beispiel. Dann kann es eine ganz andere Ebene annehmen, dass Angst, Hilflosigkeit, die ganze Gefühlspalette, dass die überhand nimmt, dass man zum Beispiel Plätze versucht zu verhindern, wo einem so etwas könnte entgegenkommen. Da kann zum Beispiel Gerüche oder Töne, Personen, Gegenstände, irgendwas kann einem wieder an das Trauma erinnern und kann dann auch dazu führen, dass es dann wieder eine Wiederholung gibt. Und der Versuch ist ja logisch, dass man das versucht zu vermeiden. Und das sogenannte Vermeidungsverhalten kann dann auch dazu führen, dass man zum Beispiel sozial sehr auffällig kann werden. Man verlässt das Haus nicht mehr, man versteckt sich. Oder man kann auch depressiv werden. Das ist auch möglich. Also eigentlich ist die Palette sehr vielfältig. Und alles weist darauf hin, dass man die normalen Bewältigungsstrategien, die man normal ist im Leben hat, zum Funktionieren, dass die nicht mehr halten.
Vielleicht gebe ich Ihnen am besten ein Beispiel. Eine Frau sitzt in einer Straßenbahn, abends 18 Uhr, neben einem Mann und springt plötzlich auf, kriegt eine Panikattacke und zieht die Notbremse. Die ganze Straßenbahn stottert, stockt, alle in Panik. Was ist passiert? Der Mann neben ihr, ein unbescholtener Bürger, der gerade nach Hause fährt, hat gerade zufällig das gleiche Rasierwasser wie der Mann, der sie vor 20 Jahren vergewaltigt hat. Daran können Sie sehen, diese traumatische Erfahrung ist nicht integriert. Warum? Das war ein Reflex, und zwar ein klarer Fluchtreflex. Das heißt, das nimmt an eine olfaktorische Intrusion, auf Deutsch eben eine Triggerung durch die Nase, durch das Riechen, die hat das gerochen. Der Feuermelder des Gehirns, dieser Mandelkern Amygdala, hat sofort gemeldet, Achtung, Gefahr, und sie springt auf und kriegt eine Panikattacke und rennt weg. Wäre die traumatische Erfahrung bearbeitet, integriert gewesen, hätte sie folgendermaßen reagiert. Sie hätte das gerochen, hätte ein bisschen schweißige Hände bekommen, vielleicht sogar ein bisschen stärkeren Herzschlag, und dann hätte sie reflektiert. Jetzt kommt was Interessantes. Salopp gesagt, ist eine Traumatherapie eigentlich immer vom Reflex zur Reflexion. Das heißt, sie hätte reflektiert, aha, ich rieche das gleiche Rasierwasser wie damals, aber der Mann hat mit dem anderen damals, der mich vergewaltigt hat, gar nichts zu tun. Ich kann hier sitzen bleiben, wenn ich Lust habe, kann ich vielleicht den Platz wechseln, aber ich brauche hier jetzt keine Panikattacke bekommen. Das wäre eine reflektierte Handlung und Überlegung. Das ist der Unterschied.
Die Reaktionen auf ein Trauma, also die Reaktionen auf die seelische Verletzung, die kann man behandeln oder zumindest die Bahnen leiten, wo der Betroffene weniger oder gar nicht mehr verletzt wird, sagt Bernd Frank. Und er denkt dabei an seinen Patienten, der vor ein paar Wochen mit ganz schlimmen Kriegserlebnissen in Afghanistan zu ihm gekommen ist.
gerade heute hatte ich eine Therapiesitzung mit ihm. Da hat er mir den sogenannten sicheren Ort gezeichnet mit einem ganz beeindruckenden, sehr berührenden Bild. Da hat er einen Baum gemalt, der eigentlich verdorrt ist, keine Blätter mehr hat, habe ich ihn gefragt. Da hat er gesagt, ja, auf Englisch mache ich die Therapie mit ihm, sprich kein Deutsch. I'm a destroyed tree, das heißt auf Deutsch, ich bin ein zerstörter Baum. Und dann habe ich mit ihm zum Beispiel gearbeitet, stabilisieren, was braucht ein Baum, der wieder zum Leben erweckt werden will? Wasser, Sauerstoff, Dünger und so weiter, Platz, also Raum, Space. Und dann plötzlich kam er und hat gesagt, oh ja, das geht ja tatsächlich. Also das ist ein typisches Beispiel, wie man dann mit Verständnis, mit großer Empathie wieder mit dem Patienten dran arbeitet. Ja gut, wie können Sie langsam wieder, ich sag's mal ein bisschen salopp, zum Leben erweckt werden, ne?
Der Trauma-Experte Franz Holdrecker hat unter anderem auch grosse Erfahrung mit traumatisierten Kindern. Bei Kindern braucht es eine andere Form von Hilfe als bei Erwachsenen. Hilfe in Form von Spiel statt Symbol, von Rollenspiel zum Beispiel. Sie mobilisieren die Überlebensstrategien des Kindes.
Ich kann zum Beispiel sagen, und wer würde denn da in dieser Situation können helfen? Und wenn das jetzt eine Figürli sind, würde ich sagen, such dir eine starke Figur aus, die du meinst, die würde jetzt da in dieser Situation helfen. Und dann kann man sagen, okay, jetzt ist das der Superman zum Beispiel. Und der Superman oder der Tiger oder was das denn ist, ich tue vor allem gerne mit Tieren arbeiten, also der Tiger zum Beispiel, der ist eine Frage, ich und der Tiger, was glaubst du, was kann der machen? Was kann der gut? So. Und dass der Tiger nachher stellvertretend fürs Kind nachher dann, dass man dann Lösungen sucht. Und das merkt man dann relativ gut. Also man sieht das an der Mimik an, wenn man merkt, ah, jetzt geht's weiter. Oder jetzt bin ich an einen sicheren Ort gekommen. Oder jetzt hat sich irgendwie etwas aufgelöst. Ohne, dass das schlimme Ereignis weggeredet worden ist.
Plüschtiere, die ganz bestimmte Funktionen übernehmen und auch eine Last tragen können. Sie sind auch im Leben der heute 37-jährigen Sandra Christen noch wichtig. Sandra Christen ist von klein an bis ins Alter von 25 von ihrem Vater, von Verwandten und von Freunden der Eltern immer wieder sexuell missbraucht und ganz schlimm geplagt worden. Bis heute leidet sie unter ihrem Trauma und den Folgen.
Albträume plagen mich seit der Jugendzeit. Ich habe mit Extremsport mich total ausgelaugt. Ich habe Gefühle unterdrückt mit dem. Ich habe meinen Körper ausgelaugt bis zur Erschöpfung. Ich habe nach meiner Lehre auf der Bank in die Landwirtschaft gewechselt. Habe das dort natürlich können verstärken, schaffen bis zum Umkehren. Schlafstörungen sind etwas, was ich auch seit Kindheit habe. Dann ist Depressionen dazugekommen, Magersucht. Eine Zeit lang, ein paar Jahre angefangen mit 22, sehr akut. Und dann in den letzten 5 Jahren ist noch Alkohol dazugekommen. Und mein Leben war ein Funktionieren, gewesen, nicht ein Leben. Ich hatte sehr viele Gefühle, keinen Zugang gehabt. Ich habe einfach versucht, mich über Wasser zu halten. Ich habe gemerkt, irgendetwas stimmt nicht mit mir, aber ich habe nicht gewusst, was.
Es ist der Missbrauch, es ist all die Gewalt in ihrer Vergangenheit, die in ihr gerumort haben, die Sandra Christen aber ganz fest verdrängt und im Unterbewusstsein abgespalten und versorgt hat. Immer und immer wieder war Sandra Christen in Therapie, mal ambulant, mal stationär. Plüschtier und Puppen haben ihr in der Therapie unter anderem die Möglichkeit gegeben, ihr Trauma aus einer anderen Warte anzuschauen.
Das eine ist eine selber gemachte Puppe. Und die habe ich gemacht auf der Traumastation. Die Leiterheit arbeitet sehr fest mit so Puppen oder Plüschtierchen in der Therapie. Die Puppe steht für meine inneren Kinder. Bei mir ist es so, dass sie vor allem für die Älteren, für die Teenager stehen. Also wenn ich weiss, der 15-jährige Anteil ist Thema, dann nehme ich die Puppe mit. Ich setze sie auf den Stuhl. Mit dem kann ich wie auch Distanz nehmen. Und die kleineren Kinderanteil, die haben Plüschtierli, also ich habe einen Winnie-Pooh daheim, der gehört zu einem Anteil. Ich habe einen Bärli, der gehört zu einem anderen Anteil. Und die kommen dann mit in die Therapie. Er sitzt auf dem Stuhl, das schafft Distanz. Und entweder erzähle ich als Erwachsene, wenn ich schon gewisse Erinnerungen habe. Oder es switchelt dann, also heisst, ich bin dann so und so alt und erzähle, was da vor vielen Jahren passiert ist. Und mit diesen Plüschtierchen stellen Sie sich vor, so ein verletztes Kind braucht viel Zuwendung. Es braucht Liebe, Wärme, Geborgenheit. Und ich kann mich ja nur bedingt selber in den Arm nehmen. Und mit diesen Plüschtierchen, das ist wie so ein, ich sage jetzt, ein Ersatz für das.
Viele Menschen, die wie Sandra Christen traumatisiert worden sind, schieben das Erlebte zuerst einmal ganz fest von sich weg. Wenn jemand etwas verdrängt und vom Bewusstsein abspaltet, dann ist die Rede von Dissoziation.
Bei der Dissoziation oder bei der Abspaltung ist es im Unterbewusstsein gespeichert. Ich habe im Bewusstsein keinen Zugang. Also es ist etwas, das mich plagt, wo da ist, aber ich weiss nicht was. Und es ist im Körper, es ist in jeder Zelle gespeichert, dass ich Schmerzen habe, aber ich weiss nicht warum. Und das sind die Symptomschmerzen, wo ein Arzt sagt, sie sind gesund und gleich haben sie grausame Schmerzen. Und dadurch, dass ins Bewusstsein kommt, tut es im Hirn verarbeiten. Sie müssen sich mal vorstellen, so ein kleines Kind, wo so etwas Schlimmes erlebt hat und niemandem etwas hat können erzählen. Das trägt das allein. Und durch die Abspaltung, durch die Dissoziation, ist auch der Schmerz abgespaltet. Das ist nicht wie neben mir. Und durch die Verarbeitung, das Realisieren und Integrieren nimmt es wie die Bedrohlichkeit. Der Schmerz haltet ja auch nicht immer an. Oder die Trauer. Oder einfach all die Gefühle, die kommen, wenn ich anschaue und mich dem stelle. Wenn der Körper einmal zeigen kann, was da rein hockt und das einmal raus darf, dann lässt es nach. Es braucht seine Zeit. Es geht nicht von heute auf morgen. Ich bin jetzt 3 Jahre dran und ich weiss, dass es noch seine Zeit wird dauern. Aber das Ungewisse, das Versteckte, wo brodelt, aber keinen Namen hat, das ist das, was kaputt macht.
Und wenn Sie das vorholen in der Therapie, erleben Sie dann den Schmerz, den vielleicht das Kind abgespalten hat vor xx Jahren?
Ja, weil der Körper, der Zell, die erinnern sich, das ist gespeichert, das ist wie ein Stoppknopf da gedruckt. Und wenn ich das dann realisiere, das ist wirklich wie nochmal erleben. Aber so verliert es Bedrohlichkeit und das, ich würde sagen, auch das Zerstörerische, weil das zerfrisst einem innerlich, wenn das nicht darf rauskommen. Ich konnte ja auch nicht mehr trauern, ich konnte nicht mehr glücklich sein oder fröhlich sein. Die Gefühle, es ist wie defekt. Und mit dem Realisieren, ich kann heute wieder brüllen, ich kann heute auch wieder traurig sein. Es ist immer noch ein bisschen knarzig. Aber man kann nicht fröhlich sein, ausgelassen sein und lachen, wenn man auf der anderen Seite Trauer, Schmerz, die Einsamkeit, die Todesangst nicht realisiert hat.
Bei der Therapie geht es dann darum, dass die Patientin Sandra Christen als erwachsene Person von heute das Trauma von früher beobachtet. Nicht mehr als Kind, wo der Erwachsene hilflos ausgeliefert ist, sondern als Person, die ein Ziel hat. Das Ziel, möglichst unbelastet weiterleben zu können.
Und es geht so Schritt für Schritt, bis ich dann so weit bin, dass man in der Traumatherapie eine Konfrontation machen kann. Und das sieht so aus, dass ich nehme das schlimmste Bild, den schlimmsten Satz, der zu dem gerade präsent ist, ein Gefühl. Und dann mit EMDR, das ist eine Therapieform, die vom Unterbewusstsein das Ganze ins Bewusstsein geht. Also wir können jetzt zum Beispiel nehmen, ich bin im Keller unten mit dem Täter und sehe, dass der Übergriff, und das ist im Moment das schlimmste Bild, das Gefühl dazu Todesangst. Und meine Therapeutin sitzt mir dann näher vis-à-vis und dann tut sie mit 2 Fingern mir vor den Augen winken. Ich muss immer den Finger folgen und sobald sie anfängt mit dem Winken, tauche ich ein in das Geschehen von Todesmal und dann reagiert es. Dann kann der Körper reagieren, dann kann Gefühle können reagieren. Und das ist so, sie dort eine Anzahl Mal winken und dann eine Pause. Dass ich immer auch wieder verschnaufen kann, schauen, was ist jetzt. Es ist eine Methode, um mich durch das Geschehen durchzuführen. Und wichtig beim Ganzen ist, dass ich als Erwachsene immer dabei bin. Also nicht, dass zumal das Kind da sitzt und das durchmacht, sondern dass ich als Erwachsene dabei bleibe.
Es ist noch ganz eine fragile Sandra Christen, die mit ihrer Vergangenheit probiert zu schlagen. Auch Suizidgedanken hat sie immer wieder gehabt. Es brauche ich auch heute nur wenig, um aus ihr ein Häufchen Elend zu machen.
Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel in der Stadt in einer Autohupe. Das ist so etwas, das etwas schwierig ist. Ein Knall, den ich nicht kann, ja, wo einfach so plötzlich laut, dass ich verschrecke. Und Sie müssen sich vorstellen, das haut mich dann wie ein Trauma rein. Also, da komme ich dann ins Krampfen, mein ganzer Körper verkrampft sich. Ich bin dann auch nicht mehr die Erwachsene, Sandra. Ich fange vielleicht an schreien und kann dann einfach selber nicht mehr oder nur sehr schwierig wieder mich orientieren. Und ich habe immer ein Fläschchen Ammoniak in meiner Tasche. Das ist mein ständiger Begleiter. Und das ist auch so ein Effekt. Sie heben mir das unter die Nase und das ist so scharf, dass wie eigentlich wieder ein Schreck ist, dass ich wieder zurückkomme.
Es sei ganz wichtig, dass ein Trauma richtig verarbeitet wird, betonte Franz Holderegger. Er betreut zum Beispiel auch junge Menschen, die als Raser einen Verkehrsunfall verschuldet haben und wo es Todesopfer gegeben hat. Mit so einer Last, mit einem Trauma weiterzuleben, das sei nicht einfach.
In dieser Situation kann es zum Beispiel sein, dass jemand sich in die Arbeit stürzt, wie ein Wilder. Man möchte nicht daran denken. Das ist gesellschaftlich akzeptiert. Das findet man ja noch toll. Also der macht immerhin jetzt etwas daraus. Ist aber nicht unbedingt sinnvoll. Und das wird dann, wenn eben keine Arbeit ist und wenn quasi die leere Zeit kommt, dann kann es gefährlich werden. Unter Umständen ist eine Suizidgefährdung vorhanden, wo ja dann eben mit der depressiven Verstimmung oder allenfalls mit der Depression sich kann anfangen zu zeigen. Oder dann, eben gerade das Gegenteil, die Aggression gegen aussen, dass so jemand zum Beispiel als Hooligan auf einmal auftaucht oder sich in extrem lebensgefährliche Situationen bringt, gefährliche Sportarten macht, ein Risikoverhalten zeigt, wo in dem Sinne nicht mehr zu dieser Person passt, wie man sie vorher kennt hat. Eine Motivation ist sicher der emotionale, psychische Druck, der einem lastet, nicht umgehen mit dem, kann dazu führen, dass man zum Beispiel auf die Idee kommt, ich bin eigentlich nicht lebenswert oder liebenswert. Oder ich spüre mich eigentlich nur dann, wenn ich wirklich mich selber wieder in eine gefährliche Situation bringe. Das heisst, er wiederholt ja wie ein Kind im Spiel, wiederholt er dann quasi als ehemaliger Raser so eine Situation, dass er selber wieder quasi in die heikle, lebensbedrohliche Situation kommt und unter Umständen dort auch eine Entlastung sucht. Es kann kurzfristig auch Entlastungen geben, emotional. Wenn dann mal so eine, quasi der Dampfkochtopf dann wieder mal so ein bisschen ausgepfupfert ist, gibt es wieder eine Phase, die beruhigend ist. Aber das baut sich natürlich wieder auf.
Kann ein Mensch, der ein schlimmes Trauma erlebt hat, wo vielleicht wie Janine Spierig das Liebste, nämlich ihren Mann Paul wegen Mord verloren hat, je wieder glücklich werden? Ja, sagt Franz Holderegger.
Ich würde sicher nie mehr so glücklich sein, wie ich mit dieser Person zusammen bin oder mit dem Kind zusammen bin, das ist klar. Wenn es mir gelingt, die Bindung oder die Beziehung oder der Teil von dem Mensch, der in mir drin war, den ich drin und erlebt habe in mir, dass ich den weiterleben lassen kann, aber ich mich selber wieder finde, ich selber wieder in die Mitte komme, ist es möglich, dass ich wieder Glücksmoment kann überkommen. Da bin ich also überzeugt. Es ist ja nicht so, dass es sinnvoll ist, ein Leben lang zu trauern. Trauer ist nicht ein Zustand, der ewig anhalten tut, sondern der kann sich verändern.
Für mich lebte er und war immer bei uns. Damals, es lag unglaublich viel Schnee, machte ich mit dickem Bauch und in Pauls beigem Peru-Wollpullover gekleidet mit den Mädchen einen Winterspaziergang. Es war ein stiller Spaziergang. Niemand sprach ein Wort und alle schienen wir in uns selbst versunken zu sein. Auf einem Baumstamm suchten wir Rast und plötzlich spürte ich klar, dass Paul neben mir saß. In diesem Moment sagte eines der Mädchen: Mama, es ist, als wäre Papa da, gell? Er sitzt da. Und sie zeigte mit ihrem kleinen, zarten Händchen auf eben die Stelle, wo ich Paul zu spüren glaubte.
Spaziergänge, Winterspaziergänge, sind das, was auch die Christine Gibli tröstet und aufrichtet. Auch ihr Fall hat, ähnlich wie der vom Lehrer Mort Spierig, für grosse Schlagzeilen gesorgt. Ihr Trauma liegt 7 Jahre zurück.
Der Auslöser war, dass meine Tochter und meine Enkelkind vom Vater der Kinder und vom Mann von meiner Tochter umgebracht worden sind. Und als ich das erfahren habe, habe ich den Schock bekommen. Also, ja, ich war sehr erschrocken. Ich habe die Nacht geschlafen, ganz normal. So nach Mitternacht läutet es an der Tür. Ich bin aufgestanden und habe dann zuerst noch gedacht, ja, ist das irgendwie irgendjemand, der sich einen Witz macht? Also ich drücke jetzt nicht gerade auf die Tür öffnen, sondern ich frage mal, wer ist unten? Und dann hat es geheißen, Polizei. Ich das einfach irgendwo nicht richtig können glauben, hat dann aber gleich, oder sie sind dann gleich irgendwie ins Stegenhaus reingekommen, sind unten, meine Wohnung war zu oberst oben. Und ich habe durch den Gucker geschaut und gesehen, da sind tatsächlich ein Polizist und eine Polizistin draussen. Ich habe dann aufgemacht und sie sind dann sogar noch im Stegenhaus draussen, haben sie mir ganz direkt sehr schnell gesagt, dass meine Tochter nicht mehr lebt. Und also das ist bei mir gar nicht rein, aber ich habe einfach rausgefragt um Kind. Und sie haben den Kopf geschüttelt und gesagt, sie leben auch nicht mehr. Und dann habe ich irgendwie rausgeschraubt, ein Auto, also ein Autounfall, und dann sagen sie nein. Und ich habe einfach, ich würde sagen, instinktiv rausgeschraubt, er hat sie umgebracht. Obwohl der Mann ist nie gewalttätig war, also das ist, ich habe sie nie gesehen, streiten, nichts, aber das war einfach ein Wissen in mir rein. Und sie haben dann genickt und ich bin im Kreis rumgelaufen, so wie ich noch weiss, immer im Kreis rum. Ich habe irgendwie etwas gestammelt von Zeit zurückdrehen. Das muss man ungeschehen machen, das kann nicht sein. Ich träume, weil ich habe auch schon geträumt, ich sei im Stegenhaus und ich höre so eine Mitteilung. Und habe dann einfach gesagt, ich will aufwachen, ich will wach werden. Nein, sie träumen nicht, hat es geheissen. Und dann bin ich wieder rundherum gelaufen und habe dann gemerkt, dass ich irgendwie anfange bewusstlos werden. Und habe dann irgendwann gesagt, ein Arzt. Und ich kann mich dann erinnern, dass irgendwann ist dann ein Arzt gekommen, mir Beruhigungstabletten, glaube ich, gegeben, ich weiss es nicht mehr. Und für mich ist einfach, ich habe nicht geschrauen, gar nichts. Es ist einfach ein paar lange Entsetzen gewesen. Ein paar Entsetzen, Starrheit. Und ich glaube, von dem Moment an bin ich geworden wie ein Roboter.
Ihr Schwiegersohn, der Hammermörder, wie es in den Medien immer wieder geheissen hat, hat die ganze Familie, seine Frau und die beiden kleinen Kinder im Schlaf ausgelöscht und dann sich selber das Leben genommen. Ein erfolgreicher, gegen aussen ganz glücklicher Familienvater, der Vater auf einmal ein brutaler Mörder. Immer wieder hat Christine Giblier noch eine Erklärung für das Drama gesucht.
Ja, das ist schwierig. Also ich habe lang und hin und her und wirklich alles probiert und über das zu wissen und in Detail. Heute ist es für mich halt schon so, dass es primär mal sein Selbstmord vorausgegangen, also das gesehen ist. Und dass er sie hat wollen mitnehmen, dass er sie nicht hat wollen da lassen, zurücklassen. Dass das natürlich, dass man kann sagen, das ist riesig egoistisch. Das ist Sinn der Letzte. Dann soll jemand allein gehen, das ist mir auch klar. Aber dass er nicht mehr konnte, gar nicht mehr klar denken, dass es in seinem Kopf hinein umgegangen ist. Und dass dann halt einfach der Moment der war, wo, ja, die Zeit und der Ort und dass er dort nicht mehr zurück konnte. Ich habe über so viel Selbstmord eigentlich Ähnliches gehört, oder? Dass die vielleicht noch eine Stunde voran überhaupt nichts von dem da war. Dass es einfach ein Moment ist. Und ich habe einmal meiner Tochter gesagt, man hat einmal so einen Anfall gehabt. Wo ich also gedacht habe, da stimmt etwas nicht. Dann habe ich gesagt, Simon, ich habe Angst um euch. kann aber gar nicht richtig für mich denken. Und dann denke ich, wieso sage ich jetzt das? Und dann hat sie mich so verschreckt angeschaut und hat gesagt, also Mami, er hat uns doch so gern, du weißt doch, wie er uns liebt und wie wir zufrieden sind. Und jetzt denke ich, hat sie auch so etwas gedacht, auch selber, ist ihr so, schon so etwas durch den Kopf gegangen. Ich weiss es nicht.
Dort hat Christine Giblier komplett den Boden unter den Füßen weggezogen. Und zu ihrem eigenen Schutz hat sie in eine psychiatrische Klinik müssen. Eine unglaublich schwere Zeit, resümiert sie.
Ich bin in dieser Zeit auch viel einfach gelaufen in diesen Gängen. Wenn ich konnte, bin ich raus. Es hatte einen Tierpark gehabt. Bei einem Tierpark musste ich die Tiere sehen. Das hat mir gut getan. Wenn es gegangen ist, mich niemand gesehen, bin ich irgendwo so eine Art wie ein Wäldchen gehabt, hat aber dazugehört, im Boden runtergelegen und habe mich in die Erde reingekrallt. Und sonst konnte ich eigentlich nicht schreien. Ich habe einfach, dort habe ich reingeschraubt in die Erde. Ja, ansonsten in der Klinik, ich bin, also, wir sind einfach Tränen runtergelaufen, ich habe nie geschraubt, nie geheult. Es war einfach nass gewesen. Ich habe angefangen, fast nichts mehr gesehen. Wenn ich mal geschrieben habe, wenn ich mal etwas aufschreiben musste, ich habe natürlich ab sofort alles gerade wieder vergessen. Keine Konzentration mehr gehabt. Gross wie Zündhölzchen war meine Schrift. Gewesen. Ich habe gestackelt, habe mich einfach gar nicht mehr ausdrucken. Ich kann mich auch jetzt nicht mehr so gut ausdrucken wie früher. Das war früher eigentlich ein bisschen stärker von mir. Es geht nicht mehr so gut. Wörter nicht mehr gefunden. Ich habe zu fast allem einfach Ja gesagt. Mich hat jede bisschen Musik hat mich gestört. Und ich habe dann angefangen, wie ihren Schmerz übernehmen. Natürlich hinterfrage ich das nicht. Aber das war für mich dort sehr wichtig, dass ich jetzt ihren Schmerz trage. Ich habe es einfach alles in mich hineingezogen.
Das, was passiert ist mit ihrer Tochter und mit ihren beiden Enkeln, das hat ihr Herz gebrochen. Richtig gebrochen.
Als ich das erfahren habe, war für mich wie wenn ein Riss durch mich durchging, durch das Herz durch. Also, und ich habe noch gesagt, jetzt zerrisst mir mein Herz. Also, das war ein körperlicher Schmerz. Ich habe das dann auch, ich habe das den Ärzten und Psychologen gesagt, aber ich habe gemerkt, es ist immer so symbolisch angeschaut worden. Auch wenn ich wieder gesagt habe, nein, es ist mein Herz.
5 Jahre nach dem Mord an ihrer Tochter und an ihren Enkel hat Christine Giblier dann auch einen ersten Herzinfarkt gehabt. Der Frühling ist ein weiterer dazugekommen. Etwas, das man bei verschiedenen Traumapatienten beobachten kann. Ein Trauma geht ans Herz. Ganz real ans Herz. Es hat sehr lange gebraucht, bis sie sich aus den Fängen der Trauer befreit hat, erzählt Christine Giblier.
Nach 3 Jahren habe ich so gemerkt, also dass meine Tränen, da habe ich zuerst mal gemerkt, dass ich auch lachen konnte. Zuerst mal einfach gemerkt, wo einer mir etwas erzählt hat. Das war eigentlich total banal und so. Und dann habe ich einfach laut rauslachen. Das lustig gefunden. Und dann gefunden, mein Gott, ich kann wieder etwas fühlen. Ich spüre wieder etwas. Also, ausser Schmerz. Und ich habe dann auch, das war aber schon ein bisschen vorne, ich habe dann aufgehört, ich habe dann mit diesen Beruhigungsmitteln, da haben sie mir zuerst gesagt, ich müsse in eine Klinik um die abbauen und weiss nicht, wann ich auch gefunden habe. Nein, ich mache das selber. Und habe gar noch zum Arzt gesagt, er müsse mich gar nicht danach fragen, ich mache es einfach selber. Und habe dann einfach jede Woche eine halbe weniger genommen. Und ich muss sagen, als ich aufgehört habe mit denen, hat es mir angefangen besser gehen. Ich habe wieder mehr gelebt. Also, das ist für mich nicht das Allerheilmittel. Das ist sicher am Anfang das Richtige. Ich glaube, sonst hätte es mir das Herz ganz verjagt. Und dann ist es langsam gekommen. Also, und je mehr ich dann habe ich auch angefangen, wieder mit Meditation, wie früher noch. Das hat mir enorm geholfen. Meditation, das war das Beste gewesen. Das sind dann Momente gewesen, wo ich mich einfach frei und eigentlich sogar auch glücklich gefühlt habe im Ganzen. Und es war ganz wichtig im Wald. Jede freie Minute in den Wald gehen, in die Natur. Ich bin dann gezügelt, also aufs Land. Und haben auch einen Hund. Und wir sind natürlich jeden Tag im Wald, am See, das brauche ich. Ich habe immer noch Mühe natürlich mit vielen Leuten. Also ich kann einkaufen, wenn es wenig Leute hat. Ich mag das nicht, aber ich komme nie in Panik wegen dem. Ich weiss auch, ich kann dem ausweichen.
Thank you. Die Christine Gibli lebt heute ganz ein bewusstes Leben. Und eine besonders wichtige Rolle in diesem Leben spielt ihre Hündin Zara. Sie ist überzeugt, dass ihre Tochter ihre Zara geschickt hat.
Ja, also, als ich meine Tochter das letzte Mal gesehen habe, 2 Wochen bevor das passiert ist, da sind wir miteinander, also mit der Enkeltochter und meine Tochter, sind wir bei meiner Mutter gewesen, die ist da im Spital gelegen. Und auf dem Heimweg haben wir davon geredet, meine Tochter und ich, ja, wenn ich dann einmal pensioniert sei, dann würde sie mir einen Hund schenken. Und wir haben dann fast noch ein bisschen blödelt und so. Und als ich dann nachher zum Auto ausgestiegen bin, habe ich noch ihre durchsoffene Fenster gesagt, aber gell, nicht vergessen, ich komme dann einen Hund über, vergiss den ja nicht.
Viele Jahre und viele Zufälle später hat ihre Tochter irgendwie dann auch ihr Versprechen gehalten. Nicht das einzige Zeichen von ihrer verstorbenen Tochter ist Christine Gibli überzeugt.
Das eine sind in Träumen, aber so in Wahrträumen. Sachen, die sich auch noch bestätigt haben, also nicht Verarbeitungsträume. Es sind Zeichen gewesen, dass ich sie zum Teil kurz gesehen habe. Sagen wir auch vor dem Einschlafen. Ich konnte sagen, bitte gib mir ein Zeichen, ich brauche das wieder mal in dem Moment getätscht bei einer Lampe. Es sind im Radio oder sind plötzlich laufende CDs von ihr, obwohl das gar nicht angestellt ist und immer nur ein bestimmtes Druck. Also, wenn es, ja, auf Chinesisch, aber goodbye my love. Also, es sind sehr viele Sachen, also hunderte so Sachen passiert. Lampen haben gerade geflackert, Maschinen sind kaputt gegangen. Wenn ich sage, bitte gib mir ein Zeichen. Ich habe das Gefühl, ich habe Antworten bekommen. Es ist jetzt ein bisschen weniger, über die Zeit ist es weniger geworden, aber für mich leben sie weiter.
Sandra Christen, die von ihrem Vater jahrelang missbraucht und belogen worden ist, knagt auch heute noch an ihrer Vergangenheit. Doch auch sie hat Hoffnung. Sie lebt ein glückliches Leben mit ihrer Partnerin. Und sie hat noch einen ganz grossen Traum. Er hängt mit diesen Plüschtieren zusammen, die sie seit Jahren in der Therapie unterstützen.
Es ist Ferien in Afrika mit Safari. Dass ich einmal so mein Schutztier aus der Nähe sehe oder auch mein Krafttier. Das ist ein langjähriger Traum von mir und irgendwann erfülle ich mir den Löwe. Und der Elefant spielt auch sehr eine wichtige Rolle. Und die würde ich einmal live sehen, nicht nur im Zoo.
Beide sind gross und stark.
Ja, aber auch sehr sensibel und feinfühlig. Und das, ja, ich hoffe, dass ich mir das mal kann erfüllen kann.
Zum Schluss nochmal zurück zu der Janine Spierig. Auch für sie und ihre 3 Kinder hat es ein Leben nach dem Schrecken Lehrermord gegeben. Ein Leben nach dem Trauma, ohne Schrecken. Und ihr Mann Paul, der das Leben hat müssen lassen, er begleitet sie und ihre Kinder bis heute als schöne Erinnerung.
Paul, mein Liebster, du gehst, ich bleibe. Ich bleibe für dich, für uns, für unser Baby. Für unsere Mädchen. Ich bleibe für unsere gemeinsame Vision einer besseren Welt. Ich bleibe mit dir in meinem Herzen.
Wenn ein Unglück das Leben in ein Vorher und in ein Nachher teilt, und am Ende vom Tunnel doch immer wieder Licht hat. Das war die Sendung Doppelpunkt von der Christine Schultes. Die Sendung, die könnt ihr auch nachhören bei uns im Internet unter drs1.ch. Das Buch von der Janine Spierig, Asche und Blüten, ein Liebeslied an das Leben, ist im Appenzeller Verlag erschienen. 4 Minuten geht's noch und dann ist es 9 Uhr.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.